Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Mit dem Japaner Ryuichi Sakamoto ist einer der bedeutendsten Filmkomponisten gestorben. Wir erinnern an den Oscar-prämierten Meister, an ein stilles Musikgenie. Dann fragen wir, was von dem schwarzen CDU-Politiker Joe Cialo zu erwarten ist, als wahrscheinlich neuer Kultursenator in Berlin. Unsere Premierenkritiker, die kommen aus Wagners Parsifal, diesmal szenisch dargestellt, mit den Bewegungsmitteln der Eurythmie. Und wir sind bei King Lear am Hamburger Thalia Theater. Jan Bosse inszeniert das düstere Stück mit Wolfram Koch in der Hauptrolle.
Ja, ich bin jetzt ins olle Sackfach gerutscht langsam.
Aha, ins olle Sackfach gerutscht.
Ich habe mit Jan vorher am Deutschen Theater Sturm gemacht, Prospero. Da hatten wir schon ein bisschen Erfahrung von jemand, der irgendwann sagt, ach Gott, was soll die ganze Rache, was soll die Wut, die ich in mir drin habe? Ich gehe jetzt einfach woanders hin. Also im Grunde, ich gehe vielleicht ins Jenseits. Und jetzt hier ist es halt so eine Figur, die irgendwie meint, alles richtig zu machen und alles gut zu machen, aber nicht kapiert, dass er einfach nicht abgeben kann.
Der japanische Komponist und Pianist Ryuichi Sakamoto war einer der vielseitigsten Persönlichkeiten der internationalen Musikszene. Er war als Popkünstler unterwegs, im Jazz, in der Avantgarde-Musik, immer auf der Suche nach was Neuem und nach dem perfekten Klang. Auch wenn er dafür sein Mikrofon mal direkt ins schmelzende Eis der Arktis halten muss.
I'm fishing the sound. This is the purest sound I ever heard.
Fishing the Sound, Ryuichi Sakamoto. Über fast ein halbes Jahrhundert spannt sich seine Karriere. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von seiner großartigen Arbeit als Filmkomponist von Merry Christmas, Mr. Lawrence. Da hat er 1983 auch an der Seite von David Bowie vor der Kamera gestanden. Ja, bis hin zur Oscar-prämierten Musik von Bernardo Bertoluccis Der letzte Kaiser oder vor einigen Jahren noch für The Revenant. Heute wurde bekannt, dass Sakamoto bereits vergangene Woche im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Vincent Neumann ist unser Filmmusikfachmann im Deutschlandfunk Kultur. Wie überraschend kam denn diese Meldung?
Ja, leider nicht völlig überraschend. Also Ryuichi Sakamoto war schon seit vielen Jahren gesundheitlich ziemlich angeschlagen. 2014 wurde bei ihm erstmals Mundrachenkrebs diagnostiziert. 2020 erkrankte er dann erneut. Also er ist eigentlich immer sehr positiv damit umgegangen, hat Inspiration gezogen aus diesen schwierigen Zeiten, sogar Witze darüber gemacht teilweise und kam dann 2015 auch schon vorzeitig zurück aus seiner krankheitsbedingten Auszeit, um eben für Alejandro Iñárritu die Musik zu dessen Film The Revenant zu machen.
Aber er war eben niemand, der sich von sowas runterkriegen ließ.
Nee, tatsächlich. Das fand ich auch sehr positiv. Also 2018 war er auch hier in Berlin, war er Teil der Berlinale Jury und hat einen Konzertfilm vorgestellt. Da wirkte er ziemlich aufgeräumt und gesundheitlich eigentlich wiederhergestellt. Zuletzt gab es dann auch ein neues Album, auf dem er sich sogar mit seinem Gesundheitszustand auseinandergesetzt hat. Das war so eine Art musikalische Skizzen. Er stand auch noch auf der Bühne vor ein paar Monaten, aber der letzte Rückschlag, der war dann wohl leider einer zu viel jetzt.
Was hat ihn als Künstler so besonders gemacht?
Ja, Sie haben es ja eben schon kurz erwähnt. Also er war wirklich immer auf der Suche nach neuen Wegen, die er beschreiten konnte, nach neuen Klängen. Er hatte eine fast schon kindliche Neugier in sich, eine Begeisterungsfähigkeit, die ihn immer wieder angetrieben hat. Musik zu planen sei langweilig, hat Ryuichi Sakamoto damals bei der Berlinale-Veranstaltung erzählt. Da war er gerade 4 Monate lang in Paris gewesen, hat nur Geräusche aufgenommen, die er dann für neue Projekte verwenden wollte.
Als Klangangler am Nordpol haben wir ihn ja eben schon gehört.
Ja genau, das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Coda. Die Welt, in der wir leben, ist voller Töne, hat er immer gesagt. Und diese Töne, die wollte er eben in seine Musik integrieren, egal ob das jetzt ein Soundtrack war oder eine Avantgarde-Komposition. Das war sowas wie das Herzstück seiner Arbeit, eigentlich diese Klangsuche. Es ging ihm darum, Grenzen zu verschieben und sich dann auch immer wieder neu zu erfinden, wie er das zum Beispiel auch bei diesem großartigen Score zu The Revenant gemacht hat, gemeinsam mit seinem langjährigen musikalischen Partner Carsten Nicolai alias Alva Noto. Und der hat mir im Interview dazu dann noch Folgendes erzählt.
Das klang jetzt bei Ryuichi so offen und easy, aber er ist ein ungeheuer harter Arbeiter auch. Also es gibt kaum jemanden, der auch so ins Detail geht, wenn es ums Mixing geht oder um die Qualität von dem Sound.
Also unbändige musikalische Neugier gepaart mit harter Arbeit und Perfektionismus. So kann man es vielleicht kurz zusammenfassen, das Erfolgsrezept von Ryuichi Sakamoto.
Jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über The Revenant, den er zusammen mit Alva Noto geschaffen hat, diesen Soundtrack. ein einsamer Überlebenskampf in der Wildnis Nordamerikas. Ausgezeichnet wurde diese Musik mit dem Golden Globe für die beste Filmmusik. Weltberühmt geworden ist er mit seinen Soundtracks, zum Beispiel auch Himmel über der Wüste oder eben der Oscar-prämierte Der letzte Kaiser. Aber er war noch viel mehr, Vincent Neumann. Er konnte auch Pop, oder?
Ja, und zwar schon vorher, bevor er in den 80er Jahren zum Film gefunden hat. Ende der 70er, bevor es ihn in die USA gezogen hat, da leistete er in seiner japanischen Heimat sozusagen Pionierarbeit in Sachen Popmusik. Seine Band, das Yellow Magic Orchestra, war sozusagen das asiatische Pendant zu Kraftwerk, wenn man es mal so ausdrücken will. Ja, so ging's los mit Ryuichi Sakamoto und dem Yellow Magic Orchestra. 1983 dann der große internationale Aufschlag mit Merry Christmas, Mr. Lawrence als Schauspieler an der Seite von David Bowie, komponierte auch die Musik, schrieb mit David Sylvian noch den Hit Forbidden Colors, arbeitete später dann auch mit anderen Popstars wie Madonna, auch Iggy Pop. Es gab Ausflüge zum Jazz, über den Klangforscher und den Innovator Sakamoto haben wir ja schon gesprochen. Sogar einen Handy-Klingelton hat er mal komponiert. Also es gab,
den möchte ich haben.
Ja, von Nokia damals. Ist ziemlich lange her, gibt's gar nicht mehr. Es gab wirklich kaum was, was er nicht konnte und was er nicht gemacht hat. Also egal von welcher Seite man sich ihm annähert, man kann ihm eigentlich gar nicht wirklich gerecht werden. Schon gar nicht jetzt in einem Gespräch von ein paar Minuten. Also er war ein unglaublicher Allround-Künstler.
Ja, und last but not least war Ryuichi Sakamoto ja auch sehr engagiert in Sachen Umwelt- und Klimaschutz.
Genau, in den letzten Jahren ist er regelrecht zum Aktivisten geworden, soweit es seine Gesundheit denn zugelassen hat. Er hat sich an Protesten beteiligt, Schriften verfasst, Benefizkonzerte veranstaltet und dergleichen. Es war die Katastrophe von Fukushima 2011, die ihm extrem nahe gegangen ist, verständlicherweise in seiner Heimat. Er hat sich danach sehr aktiv auch für einen schnellen Atomausstieg eingesetzt, war zum Beispiel mit der Kamera im Sperrgebiet von Fukushima, hat dort dem Leichnam eines ertrunkenen Klavieres, wie er es nannte, ziemlich schmerzliche Töne entlockt. Kriegt man gleich schon eine Gänsehaut. Ne? Das war seine Art des Protests, sowas. Ja, auch das kann man in dem Dokumentarfilm Coda miterleben. Also wer mehr über den Künstler Ryuichi Sakamoto erfahren will, was ihn angetrieben hat, woher er seine Inspiration bezogen hat, dem sei dieser Film wirklich nochmal wärmstens ans Herz gelegt.
Coda heißt er. Vincent Neumann über den japanischen Komponisten und Pianisten Ryuichi Sakamoto. Heute wurde bekannt, dass er in der vergangenen Woche mit 71 Jahren gestorben ist. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und wir lassen unser Gespräch ausklingen mit Musik von Sakamoto, einem seiner großen Erfolge, Forbidden Colors, gesungen von David Sylvian. In Berlin haben sich CDU und SPD am Abend auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Durchgedrungen ist, wie sich die Parteien die Ressorts aufteilen. Die konkreten Namen der jeweilig zu besetzenden Posten sollen erst morgen Vormittag auf einer Pressekonferenz informiert werden. Allerdings hatte der designierte regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, ja schon im Vorfeld sein Schattenkabinett genannt, darunter den Musikmanager Joe Cialo als künftigen Kultursenator. Und so wird es nun wohl kommen. Cialo bezeichnet sich selbst als Afropäer. Er ist ein schwarzer Deutscher, Sohn tansanischer Diplomaten, aufgewachsen in Bonn. Vereinnahmen lassen will er sich wegen seiner Hautfarbe nicht.
Es ist so, wenn man als Schwarzer in Deutschland aufwächst, hat man natürlich eine Haltung und Erfahrung mitgebracht. Aber ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn die Formel lautet, Schwarzer, lustig, Migration, Joe ab dafür.
Der Musikmanager Joe Cialo, inzwischen Mitglied des CDU-Bundesvorstandes. Ja, es sieht also ganz danach aus, dass er neuer Kultursenator in Berlin wird. Bestätigt ist es noch nicht. Claudia van Laak leitet unser Berliner Landesstudio. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was für einen Werdegang hat Joe Cialo bislang vorzuweisen?
Ja, Cialo hat ja ein katholisches Internat besucht und danach tatsächlich eine Lehre gemacht als Zerspanungsmechaniker. Also anfangs sah das gar nicht nach Kulturpolitik aus. Dann hat er ein Studium angefangen, aber nicht beendet. Er war Türsteher in einem Club in Nürnberg und aus dieser Zeit kennt er sogar den heutigen CSU-Chef Markus Söder. Er war dann Sänger einer Metalband. Und über diese Metalband ist er so ins Musikbusiness hineingerutscht. Er arbeitet jetzt bei Universal Music und er hat auch ein eigenes Label, das heißt Air Force One. Er ist Musikmanager unter anderem der Kelly Family. Sein politischer Werdegang, zunächst war er Mitglied der Grünen, tat da aber aus. Später ist er dann in die CDU eingetreten und warum er sich dann stärker politisch engagiert hat, das hat er mir so erklärt.
Ich habe mich dann gefragt, okay Joe, du hast in deinem Leben schon vieles relativ furchtlos gemacht. Aber was ist das, wenn du zurückblickst? Und ich glaube, wenn man 50 blickt, dann blickt man halt eben auf eine Lebenshälfte zurück. Eines der entscheidendsten Momente für mich war die Geburt meiner Tochter. Sie ist 2018 geboren. Und ich habe mich gefragt, was ist das, was ich ihr erzählen will, was ich gemacht habe oder wo ich hätte krasse Moves machen können, als ich dazu in der Lage war. Und in einer Welt mit so riesigen Megathemen wie Digitalisierung, Globalisierung oder aber auch Klima, habe ich mir gedacht, Mensch, da musst du einfach auch was tun.
Naja, dann hat er 2021 kandidiert für den Bundestag, allerdings erfolglos. Und da ist Friedrich Merz, ist ihm da aufgefallen. Und Friedrich Merz hat ihn danach in den CDU-Bundesvorstand geholt.
Mit Blick auf sein Interesse daran, den linken Politiker Klaus Lederer als Kultursenator in Berlin abzulösen, da hat Cialo der Bunden gesagt, Kultur bestehe nicht nur aus Opern, Theater und Museen. Was für einen Kulturbegriff hat er?
Also er hat auf jeden Fall einen ganz anderen als Klaus Lederer. Und ich glaube, was die beiden am meisten unterscheidet als Politiker der Linken, ist ja für Lederer Kultur und Kunst im Grunde das Gegenteil von Kommerz. Also Personen, Institutionen, die mit Kunst, mit Kultur Geld verdienen, die sind Lederer suspekt. Also kommerzielle Galerien in Berlin zum Beispiel, zu denen hatte er eher ein ambivalentes Verhältnis in seiner Zeit als Kultursenator. Und ich glaube, dass das bei Joe Cialo genau andersherum ist. Also Kunst machen und damit auch Geld verdienen, das gehört einfach für ihn zusammen als Musikmanager, als Manager eines Major-Labels wie Universal. Und das sind für ihn keine Gegensätze, wie sie für Lederer einfach sind. Ich glaube, das unterscheidet die beiden doch dann sehr stark.
Interessant ist ja auch, dass zur Kulturverwaltung auch die Religion und Religionsgemeinschaften gehören. Cialo ist bekennender Katholik. Vor allem die Musik spielte eine große Rolle in seinem Leben.
Bei uns in der Familie hat Musik eine ganz andere Rolle gespielt. Jeder hat irgendwann mal irgendwie gesungen. Das ist so, als ob man so die Seele schaukelt. So haben wir Musik empfunden. Etwas, was die Gemütslage immer begleitet hat. Das war nicht etwas, was man sich verdienen musste oder als Zeichen von, jetzt muss ich nicht arbeiten, jetzt kann ich Musik hören, indem ich mir das sozusagen gönne, sondern es war immer ein Bestandteil. Und natürlich habe ich sehr gerne im Internat in Chören gesungen, Big Bands gespielt und später auch mich weiterentwickeln, Rockgruppen gespielt.
Ja, und heute ist er also eigentlich hauptberuflich Popmusikmanager. Er arbeitet, Sie haben es gesagt, für Universal, betreibt ein Plattenlabel oder sogar zwei. In der Hochkultur und das ja hier in der Klassikhauptstadt, da ist er weniger zu Hause. Vor welchen Herausforderungen steht Joe Cialo da?
Na, ich denke, die wichtigste ist, die Nachfolge von Daniel Barenboim zu klären. Barenboim ist ja aus gesundheitlichen Gründen als Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden zurückgetreten. Da braucht es eben zügig eine Nachfolge, längerfristig auch einen neuen Generaldirektor der Deutschen Oper. Und dann steht natürlich die Frage an, wie geht es weiter mit dem Humboldt-Forum? Wird sich zum Beispiel das Land Berlin aus dem Humboldt-Forum zurückziehen? Das war ja ein Vorschlag von Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Dann finde ich noch interessant, Klaus Lederer hatte ja quasi als letzte Amtshandlung einen Kulturgutschein für junge Leute ins Leben gerufen. 50 Euro für jede Berlinerin, jeden Berliner von 18 bis 23. Dieses Projekt, das läuft gerade noch, ist noch nicht bilanziert. Aber die Frage ist, wird das jetzt fortgeführt von Cialo? Ist das eine einmalige Aktion oder wird sie vielleicht wiederholt? Ich denke, das sind so die Fragen, die er demnächst beantworten muss.
Sie haben das Humboldt-Forum genannt, auch das Museum der Moderne, viele weitere Projekte. Da ist Berlin, die Berliner Kulturpolitik ja extrem verflochten mit dem Bund. Was kommt da auf Joe Cialo zu?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass er da gute Verbindungen aufbaut ins Kanzleramt zur Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es ist ja tatsächlich so, wenn man sich die Budgets anguckt, gibt der Bund mehr für Kultur, mehr Geld für Kultur in Berlin aus als das Land selber. Und diese großen Bundesinstitutionen, Haus der Kulturen der Welt, Gropiusbau, und die auch hauptsächlich bundesfinanzierten Humboldt-Forum, da gibt es immer wieder Klagen, also aus der Stadtgesellschaft. Diese Institutionen seien eben nicht so richtig Teil der Stadtgesellschaft, seien eher so abweisende Monolithen ohne Bezug zur Umgebung. Und das wäre noch eine Aufgabe für ihn, für den neuen Kultursenator, da Bewegung reinzubringen. Aber ich glaube, da braucht es natürlich wirklich einen guten Draht zur Kulturstaatsministerin. Ich glaube, im Moment kennen die beiden sich noch gar nicht persönlich. Das wird dann noch kommen.
Wir haben das ja am Anfang in dem O-Ton gehört. Ciallo will sich auf keinen Fall irgendwie auf sein Schwarzsein reduzieren lassen. Und trotzdem wird er damit konfrontiert, für die CDU möglicherweise nur ein Feigenblatt zu sein. Warum setzt die CDU auf Joe Ciallo?
Also natürlich versucht sie damit, den Beweis zu erbringen, wir, die CDU, sind eine moderne Großstadtpartei. Wir haben eben nicht nur weiße Politiker, wir stehen nicht nur für bürgerliche Hochkultur, wir haben da einen hippen Schwarzen in unseren Reihen. Aber wenn man mit Joe Ciallo darüber spricht, dann merkt man sofort, das nervt ihn. Also er sieht sich da auf keinen Fall als schwarzes Feigenblatt. Und als er für den Bundestag kandidierte, habe ich ihn auch gefragt, in welchen Ausschuss will er gehen? Welche Themen interessieren ihn, wenn er es schafft? Und da sagte er, ja, Entwicklungszusammenarbeit und auf jeden Fall Kultur. Aber um das Thema Rassismus, da sollen sich andere kümmern. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung, hat er damals gesagt.
Wie es aussieht, wird Joe Ciallo neuer Kultursenator in Berlin. Morgen Vormittag um 11 will die künftige Koalition die Postenverteilung offiziell verkünden. Und auch dann ist Claudia van Laak, Leiterin unseres Berliner Landesstudios, wieder gefragt. Für heute herzlichen Dank.
Gerne.
Der Theaterregisseur Jan Bosse und der Schauspieler Wolfram Koch, die sind ein Dreamteam, seit langem Experten für Shakespeare. Mit Hamlet und viel Lärm um nichts war Bosse zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Am Hamburger Thalia hat er Was ihr wollt inszeniert, am Burgtheater Othello, in Frankfurt Richard III. Und in Köln Falstaff. Jetzt nimmt er sich in Hamburg Shakespeares düsterstes Stück vor, King Lear. Wolfram Koch in der Hauptrolle.
Ein Mensch kann sehen, wie diese Welt tickt, auch ohne Augen. Schau mit deinen Ohren. Siehst du, wie die Gerechtigkeit flucht auf den armseligen Dieb? Ich meine, hast du gehört? Wer ist dem Unrecht? Und na, wer kauft sich frei? Na, wer kauft sich frei? Wer kauft sich frei? Ha, ha, wer kauft sich frei? Na, das ist das große Spiel der Macht. Selbst einem Hund. Wow, 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 wow. Das war ein Hund. Würde man im Amt gehorchen. Mann, besorg dir Glasaugen, Mann. Mach's wie ein Politiker. Gib vor zu sehen, was du gar nicht siehst.
Ein Ausschnitt aus der Generalprobe von Shakespeares King Lear, neu inszeniert von Jan Bosse am Hamburger Thalia Theater, eben mit Wolfram Koch in der Hauptrolle. Michael Lages hat die heutige Premiere miterlebt. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Es geht also um den König, der keine Macht mehr hat, aber trotzdem nicht loslassen kann. Macht, Machtmissbrauch, Machtverlust. Die Autorin Miroslava Svolikova, die hat das Stück jetzt neu übersetzt. Was also ist neu an diesem Lear?
Na, ich finde, sie hat es nicht nur neu übersetzt, sondern sie hat sich auf eine durchaus abweichende Sprache eingelassen. Also wenn du wirklich den puren Shakespeare in irgendeiner klassischen Übersetzung hören möchte auch, der wird in Hamburg eher enttäuscht. Das ist ein Text, der sehr über die Atmosphären und Stimmungen einzelner Szenen sich definiert und auch deutlich irgendwie markiert, dass es sich vor allen Dingen um einen Generationenkampf handelt, also um den alten, in Klammern, weißen Mann, also vor allen Dingen sein Alter, zur Zeit von Shakespeare waren die Könige in England Frauen, also der abtreten muss und einer jüngeren Generation Platz machen muss und damit eben nicht umgehen kann. Am Schluss gibt es so ein kleines Lied von Frau Svolikova, steht eindeutig nicht bei Shakespeare, wo es nochmal deutlich sozusagen den Schwerpunkt gibt, junge Leute ersetzen die Alten. Das ist nun nicht sonderlich überraschend. Das ist das zentrale Thema bei Shakespeare auch. Aber der Text ist in der Tat neu und teilweise auch überraschend.
Und was macht Jan Bosse daraus?
Er macht, ja, also nicht sehr viel mehr und anders als jede normale Lear-Inszenierung. Das ist immer diese große Geschichte des mächtigen Mannes, der seine Macht wahnsinnigerweise auf eine sehr alberne Weise sozusagen aufteilt, nimmt eine Landkarte, teilt sie in drei Teile und will sie auf seine Töchter verteilen. Das ist immer sozusagen der erste irrsinnige Einfall, steht immer schon in den ersten 5 Minuten zur Diskussion, weil so geht man natürlich nicht mit dem Erbe, das man selber erwirtschaftet und erarbeitet hat, so geht man damit nicht um. Und auch die Bedingung, dass die Töchter immer sagen müssen, ja, ich liebe dich, Papa, mehr als alle anderen, die ist natürlich auch vollkommen schwachsinnig. Und die Einzige, die ernsthaft sich verhält, ist eben die jüngste Tochter Cordelia, die deswegen von diesem auch im Anfang schon einigermaßen durchgeknallten König des Landes verwiesen wird. Und da fängt die Geschichte an, durchaus schon ein bisschen irre zu sein. Und Bosse fängt damit an, dass er diese ganze Eröffnungsszene als großes Fest feiern lässt. Und Wolfram Koch trägt erstaunlicherweise den ganzen Abend über ein glitzerndes schwarzes Frauenkleid, als wäre er eine Königin und nicht ein König. Führt eigentlich nicht wirklich zu was, ist aber sozusagen erstmal ein Hingucker und ein Aufmerksamkeitsmoment.
Und glitzert es sonst auch auf der Bühne oder wie sehen die Räume der Macht in dieser Inszenierung aus?
Es glitzert in den Kostümen eigentlich den ganzen Abend über und man versteht mit der Zeit nicht mehr, wenn es immer dunkler wird, das Stück, nicht so richtig, warum da immer noch dieser Glitzer übrig ist. Es gibt ein prägendes Bühnenelement. Bühnenbildner Stéphane Lemay, der eigentlich immer mit Jan Bosse arbeitet, hat, wenn Sie sich eine Disco-Kugel vorstellen, die normalerweise unter der Decke hängt, die hängt hier in 90 Grad senkrecht vor einem Silberglitzervorhang, so ein bisschen Bert Neumann-mäßig. Diese große, fast bühnenfüllende Kugel oder Halbkugel kann sich dann danach auch noch auf der Bühne niederlassen, wie so eine Art Iglu. Den kann man dann auch noch hochklappen und am Schluss, wenn Lear im Gefängnis ist, dann ist er in dieser Kugel drin und man sieht ihn sozusagen über die Streben innerhalb dieser Holzkugel klettern. Das ist ein wirklich mitreißendes Bildmoment, das viel zeigt, sozusagen so ein Weltentwurf, so ein Versteckentwurf, ein Höhlenentwurf und gleichzeitig natürlich immer auch so eine Kugel, die sozusagen die halbe Welt ist, die in diesem Stück und von diesen Menschen, die dort agieren, verhandelt wird. Das ist ein wirklich tolles Element.
Das ist, wie gesagt, Shakespeares düsterstes Stück, aber Humor gibt's trotzdem, zumindest Ironie und allerlei Absurditäten. Wolfram Koch hat die Aufgabe, wie er selbst im Thalia-Podcast gesagt hat, diesen unberechenbaren Typen zu spielen. Wie macht er das?
Ja, dieser Wolfram Koch ist einer, der eigentlich alles kann, muss man einfach mal so deutlich sagen. Und Sie haben es ja zu Anfang auch als Ausschnitt gesendet. Eine extrem alberne Hundeparodie gibt's auch. Die kommt, glaube ich, sogar zweimal vor. Er ist einer, der diesen Lear nicht sozusagen so als finsteren Welterklärer und Weltdurchschreiter und in den Untergang geher. Kommt natürlich alles vor. Szene steht halt im Stück. Aber Koch kann das alles sozusagen mit so einem grundironischen Gestus halt immer bedienen, der eigentlich immer sagt, auch wenn ich jetzt sozusagen in der finstersten, abgründigsten Situation bin, in einem Moment, wo es eigentlich gar keinen Ausweg mehr gibt, da gibt es immer noch sozusagen die menschliche Komponente und die kann eben auch aus dem Rahmen fallen und albern sein und ulkig. Es ist wahrscheinlich lange nicht mehr so viel gelacht worden, also mal leise, mal laut in einer Lear-Inszenierung. Koch macht das schon ziemlich klasse, spielt natürlich auch ziemlich viel im Restensemble an die Wand. Christiane von Pöllnitz als Narr hält da mit, auch Thilo Werner als Kent. Es ist ein Ensemble, das schon deutlich um Koch rumgruppiert ist. Aber man muss auch einfach deutlich sagen, er reißt die irgendwie alle mit.
Super.
Und wird sozusagen Star unter Stars.
Michael Lages über den neuen King Lear am Hamburger Thalia Theater. Besten Dank, schönen
Dankeschön.
Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Die Militärregierung im westafrikanischen Burkina Faso hat die Korrespondentinnen der französischen Tageszeitungen Le Monde und Libération ausgewiesen. Sophie Duus und Agnes Fävre seien kurzfristig aufgefordert worden, das Land zu verlassen, teilten die Redaktionen mit. Die Ausweisungen seien mit Spionagevorwürfen begründet worden und der Behauptung, die Journalistinnen hätten das Land infiltriert und hohe Geldsummen für falsche Zeugenaussagen gezahlt. Die beiden Zeitungen sprachen von Willkür. Kürzlich hatte Burkina Faso die Ausstrahlung des französischen Nachrichtensenders France 24 ausgesetzt. Bereits im Dezember war auch dem beliebten französischen Rundfunksender RFI ein Sendeverbot erteilt worden. Der Künstler Georg Thumbach erhält den Kulturpreis der Dr. Franz und Astrid Ritter Stiftung für Bildende Kunst 2023. Er bekommt ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro sowie eine Einzelausstellung, wie die Stiftung in Straubing mitteilte. Die Preisverleihung mit Vernissage soll demnach am 23. Juni stattfinden. Thumbach präsentiere in seiner Kunst in Zeiten der Digitalisierung eine anachronistische Position, gleichzeitig jedoch einen aktuellen und konzeptuellen Ansatz. Mit selbst hergestellter Zeichenkohle, Zeichnungen auf Papier, Mischtechniken mit Zuhilfenahme von offenem Feuer, Säge- und Intarsienarbeiten auf Grobspanplatten sowie Objekten aus Holzstämmen bringe er sein künstlerisches Denken und Handeln überzeugend zum Ausdruck. Das Filmstudio Babelsberg sieht trotz des Verlusts seiner Eigenständigkeit neue Chancen für das Geschäft mit Streaming und Fernsehen. Man wolle die Beziehungen zu lokalen deutschen Produktionen ausbauen und weiterhin ein führender internationaler Standort für Kreative in der TV- und Filmindustrie bleiben, sagte der Co-Vorsitzende des Filmstudios Andy Wildman. Das Studio Babelsberg hat sich am Freitag dem US-amerikanischen Mehrheitseigner unterstellt. Die Brandenburger Landesregierung hofft auf eine Sicherung des Standorts. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach betonte, entscheidend sei, dass die rund 100 Arbeitsplätze am Standort Babelsberg erhalten blieben. Heute wurde der internationale Kinderbuchtag begangen. Er soll jährlich am 2. April, dem Geburtstag des dänischen Märchenerzählers Hans Christian Andersen, die Freude am Lesen fördern und auf die Bedeutung der Jugendliteratur aufmerksam machen. Jedes Jahr übernimmt eine nationale Sektion des International Board on Books for Young People die Patenschaft über den internationalen Kinderbuchtag. In diesem Jahr war Griechenland dran. Der Tag stand unter dem Motto »Ich bin ein Buch, lies mich«.
Rudolf Steiners Anthroposophie trifft auf Richard Wagners Parsifal. Heute Abend im Goetheanum im schweizerischen Dornach. Hier ist der Sitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Zugleich ist das Goetheanum ein Theater, entworfen von Rudolf Steiner persönlich. Ein monumentaler Betonbau, in dem es so gut wie keine rechten Winkel gibt. Heute also erklang hier Parsifal. Zweite Verwandlung in Richard Wagners Parsifal, heute Abend von der Philharmonie Baden-Baden aufgeführt im Goetheanum in Dornach. Noch lieber als den Musikausschnitt hätte ich Ihnen gerne ein Video gezeigt, denn Wagners Musik wird hier mit zwei Eurythmie-Ensembles in Szene gesetzt. Ein interessantes Experiment, das Jörn Florian Fuchs für Fazit erlebt hat. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, Herr Fuchs, was ist das für eine ungewöhnliche Verbindung? Parsifal und Eurythmie, Richard Wagner und Rudolf Steiner.
Wir müssten, um das wirklich jetzt vernünftig zu besprechen, sicher 20 bis 30 Minuten haben, weil das so viele kulturelle und historische und wenn man so will, dann auch metaphysische Kontexte grundiert, was hier heute Abend zu erleben war, dass man das fast nicht zusammenfassen kann. Ich versuch's mal ultra kurz. Steiner hat sich sehr, sehr viel mit Wagner befasst. Er hat auch zu Parsifal sich oft geäußert. Er war zunächst der Überzeugung, dass das Wort das Entscheidende ist. Also die Bedeutung hat das Wort und nicht die Musik. Und irgendwann ist er dann aber umgekehrt, auch durch die Erfahrung der Musik von Richard Wagner und den Bühnenwerken, hat den Parsifal dann als ein ganz zentrales Schlüsselwerk gesehen, mit natürlich der ganzen Gralsthematik, der Erlösungsfrage. Und seine Idee oder das Konzept dieser Eurythmie, das ist ja nicht so etwas wie ein Ballett, obwohl es tanztheatrale Momente hat, sondern es wird versucht, Seelenzustände werden versucht, auf die Bühne zu bringen. Und das ist heute Abend wirklich in aller Ausführlichkeit geschehen zur Verwandlungsmusik. Gerade eben müssen wir uns jetzt tatsächlich überwiegend Frauen vorstellen, die in wallenden, sehr schönen, feinen Gewändern auf dieser Bühne sind und die mit und in dieser Musik sich gleichsam wie in einem Fluss bewegen. Und die Verwandlung der, also die eigentlichen szenischen Anweisungen von Wagner, die finden an diesem Abend kaum statt, sondern ist fast alles in Eurythmie gleichsam gegossen.
Mhm. Parsifal ist Wagners letztes Werk, ein Erlösungsstück, ein Bühnenweihfestspiel. Inszeniert hat das Ganze die Opernregisseurin Jasmin Solfagari, unterstützt von dem Eurythmielehrer Stefan Hasler. Also dieser Parsifal wird Wort und Musik werden hier in diese eurythmetischen Bewegungen übertragen oder damit erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass das besonders weihevoll wirkt, vielleicht sogar zu weihevoll.
Es ist eine Messe, absolut. Es ist Sakralität pur, aber es gibt keine Dogmatik da drin. Und das ist mir heute aufgegangen. Ich kenne mich mit Steiner ein bisschen aus, stehe der Anthroposophie allerdings fern, genauso wie die Regisseurin übrigens, die mir das sagte. Also das ist nicht so eine interne Veranstaltung, sondern da kommt bewusst eine professionelle Regisseurin von außen, die eben mit einem Eurythmielehrer, mit einem Eurythmie-Choreografen sozusagen zusammenarbeitet. Und es gibt diese Erlösung. Lösung am Ende durch ein unglaublich tolles Bild, wo alle die Hände gen Himmel strecken und dann nur mit Licht gearbeitet wird. Das Ganze findet statt in so Bühnenbildern, die ein bisschen an die Antike erinnern, was auch zu Steiner passt, der eben immer auf Griechenland, auf eine Archaik verweist. Und das erinnert auch an den Bühnenbildner Adolphe Appia, der eben für Wagner sehr, sehr wichtig auch war, für die Wagner-Rezeption. Und in diesem eher abstrakten, kühlen Bühnenbild haben wir also jetzt diese eurythmischen Bewegungen. Die interessante Sache ist, ich habe noch nie eine Parsifal-Aufführung gesehen, wo alle Symbole weg sind. Und das macht es plötzlich ganz merkwürdig, fast schon postmodern, denn es gab so Leute wie Einar Schläf mit dem Satz, lasst uns alle Symbole kippen, die sind weg. Ja, die sind hier auch nicht. Wir haben keinen Gral, wir haben kein Speer, wir haben kein Kreuz. All diese Parsifal-Insignien sind weg. Die werden gleichsam in tänzerische Bewegungen übersetzt. Und wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt, wie das Ganze gestaltet wird, muss ich ehrlich sagen, geht das auf eine phänomenale Weise zusammen. Das ist schon Horizont öffnen tatsächlich, auch was das Stück betrifft, aber auch als ästhetisches Gesamterlebnis.
Und wie war die Musik? Ist das Haus dafür überhaupt geeignet für so ein großes Ding?
Die haben 2014 im Goetheanum einen Orchestergraben eingebaut. Das Orchester war unter Roland Pfister extrem gut, muss ich sagen, präpariert. Das habe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz erwartet, weil, gut, es ist ein Gastorchester, das spielt den Parsifal, kein ganz leichtes Stück. Das hat sehr gut funktioniert, auch die Chöre. Und wir haben mit Gurnemanns Andreas Hörl und vor allen Dingen Roman Peyer als Parsifal, auch Ivan Fuchs als Kundry, eine gute Besetzung, die dann im dritten Aufzug insgesamt ein bisschen schwächelte. Man merkt schon, wie kraftfordernd das Ganze ist, auch im Übrigen fürs Publikum. Also das ist kein leichter Abend. Das ist ein Abend, der einen schon sehr herausfordert, manchmal auch ein bisschen provoziert, wenn man eben mit dieser sehr eigenen Ästhetik irgendwie nicht klarkommt. Es war aber ein absolut umjubelter Abend heute. Die Aufführung wird auch im nächsten Jahr wiederholt werden. Ich kann an der Stelle wirklich denjenigen, die irgendwie an Parsifal, an Wagner Interesse haben und die üblichen Inszenierungen kennen, da haben wir dann Kindesmissbrauch, auch, da haben wir eine Dystopie etc., kann ich tatsächlich empfehlen, fürs nächste Jahr sich mal nach Donau zu bewegen, weil es ist das ganz andere, was man hier erlebt. Und das ist jetzt nicht das Richtige und das Wahre, aber es ist eben etwas, was so eine Qualität hat, dass man das einfach gesehen und gehört haben sollte, finde ich.
Meint Jörn Florian Fuchs über Rudolf Steiners Anthroposophie, die hier auf Richard Wagners Parsifal trifft im Goetheanum im schweizerischen Dornach. Vielen Dank.
Gerne.
Alle zwei Jahre gibt's in Bonn die Videonala. Das ist ein Festival, das sich dem Video und den zeitbasierten Künsten widmet. Am Wochenende ist die 19. Ausgabe gestartet. Die letzte Videonala hat wegen Corona mehr oder weniger online stattgefunden. Doch jetzt wird wieder das Kunstmuseum Bonn bespielt mit insgesamt 27 Arbeiten. Nadja Baschek hat sich umgeschaut.
Videokunst kommt am besten im dunklen Raum zur Geltung, in der Blackbox. Ein Grundsatz, den das Team der Videonale über Bord wirft. Der White Cube im Kunstmuseum Bonn wird voll ausgereizt. gezwungenermaßen, sagt die künstlerische Leiterin Tassia Langenbach.
Dass die Räume weiß sind, hat tatsächlich erstmal den Grund, dass wir nicht streichen durften, weil das Museum gerade neu renoviert wurde.
Ein wenig aus der Not geboren, aber auch einladend und erfrischend. Das Herz der Ausstellung ist der Circus. Ein flatterhaftes Zelt aus transparent weißen Stoffbahnen, das sich über orangene Sitzpolster ausbreitet. Drumherum sind große Leinwände aufgestellt, auf denen Videos laufen. Hier dreht sich alles um unseren Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die französische Künstlerin Stéphanie Lagarde wählt die Metapher eines Aufzugs in einem Wolkenkratzer, um oben und unten im Kapitalismus darzustellen und die Entfremdung von der Natur. Gleich daneben ist eine dokumentarische Arbeit zu sehen, die eine Gruppe Indigener aus Kolumbien zeigt und deren Umgang mit der Natur. Zwar passen die Arbeiten inhaltlich zusammen, doch im Gegensatz zu anderen Ausgaben der Videonale gibt es diesmal kein übergreifendes Thema.
Das sind einfach so die großen Themen, die uns jetzt gerade alle beschäftigen, ne? Vom Klimawandel über eben die Frage so Umgang mit Krieg und Traumata, aber auch die Frage eben nach Körperidentitäten, Körperpolitiken.
Kuratorin Tassia Langenbach wollte den 27 Videoarbeiten kein Thema überstülpen. Sie sollen für sich stehen. Und das geht auch auf bei so diversen Positionen. In Endearing Insanity des taiwanischen Künstlers Puen Wang beobachtet man einen halbnackten Mensch in seiner Wohnung. Aus den Wänden kommen Stimmen und Geräusche, die Atmosphäre ist angespannt, fast wie im Horrorfilm. Die Figur liegt in verdrehten Positionen, mal im Küchenschrank oder hockt kleingeschrumpft im Wasserglas, alles 3D animiert. Um den Körper dreht sich auch Territory des Kölner Filmstudenten Julian Quentin. Er hat Interviews mit Menschen geführt, die sich nicht in das binäre Geschlechtersystem einordnen wollen. Ihre Aussagen hat er destilliert, mit eigenen Erfahrungen abgeglichen und zeigt in einer filmischen Collage, wie sie das Territorium der Körpernormen verlassen.
Es geht eigentlich in dem Film darum, diese Realität, diese Selbstverständlichkeit vom binären Geschlechtssystem, aber auch von dem, was wir als normal und normativ oder natürlich begreifen, an sich in Frage zu stellen.
Beeindruckend und ziemlich aktuell ist die Arbeit In Flow of Words von Eliane Esterbotz, die den Videonale-Preis erhalten hat. Drei DolmetscherInnen, die am Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien übersetzt haben, verarbeiten ihre Erinnerungen. Sie, die selten im Mittelpunkt stehen, deren Sprache aber als Werkzeug unerlässlich ist. Hier stellen sich Fragen wie, was macht Sprache mit dem Körper? Und wie verarbeitet man traumatische Erlebnisse? Die Videoarbeiten werden nebeneinander gezeigt, thematisch grob sortiert in verschiedenen Räumen. Damit es nicht zu laut wird, hört man den Sound über Kopfhörer. Anders bei Doom, eine Tanzperformance zu derben Metal-Gitarren. Der wummernde Sound spiegelt die Bedrohung der krisenhaften Weltlage wider und die PerformerInnen verarbeiten gemeinsam ihre Trauer. Diese Arbeit wird allein in einem einzigen dunklen Ausstellungsraum gezeigt, ganz ohne Kopfhörer, was einen Moment des Eintauchens ermöglicht. Die Krux bei dieser Ausstellung? 27 Videoarbeiten schafft man nicht mit einem Besuch. Insgesamt fast 11 Stunden Videomaterial, so lange ist das Museum in der Regel nicht mal offen. Und wer sich richtig auf die Arbeiten einlässt, braucht zwischendurch eine Pause. Weil BesucherInnen der letzten Videonalen das angemerkt haben, hat das Team bewusst Ruhezonen eingerichtet. Eine von mehreren Veränderungen, sagt Tassia Langenbach.
Wir haben bei den letzten Videonalen gemerkt, dass so die Sprache immer wieder eine Hürde darstellt für viele BesucherInnen, weil viele Arbeiten einfach auf Englisch gesprochen werden.
Deshalb gibt es deutsche Untertitel. Und noch etwas ist anders. Die Ausstellung lief zwar immer über Wochen, das Rahmenprogramm aber nur über wenige Tage. Jetzt geht es über 6 Wochen. Das ist der neuen Programmleiterin Annette Ziegert wichtig.
Wir haben gemerkt, dass letztlich eigentlich Ausstellungen und Programmen mehr Zeit zum Atmen braucht.
Im Kunstmuseum kann man alle Arbeiten gesammelt sehen. Ergänzend wird an einigen Orten in Bonn und Köln immer mal wieder abends eine Arbeit gezeigt und dann mit dem Publikum diskutiert. Endlich wieder richtiges Festival-Feeling, denn bei der letzten Videonale lief noch fast alles online. Das ist jetzt zum Glück anders. Die Videonale bietet ein breites Programm und zeigt mal wieder, wie vielfältig zeitbasierte und Videokunst ist. Mit starken, aktuellen Positionen aus dem In- und Ausland, die animiert, fiktiv oder dokumentarisch sind und von denen viele unter die Haut gehen.
Die Videonale im Kunstmuseum Bonn, sie läuft dort bis zum 14. Mai. Und jetzt nimmt sich Lotta Wieden die gedruckten Feuilletons vom morgigen Montag vor.
An diesem Montag beginnt der Abriss des Mehrzweckgebäudes, in dem die Bundesrepublik der RAF den Prozess machte. Für Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung ein Anlass für einen letzten Rundgang vor Ort. Stammheim war das Symbol für Repression. Eine Knastfestung mit angeschlossenem Gerichtssaal, betongewordene Staatsgewalt, schreibt Winkler. Der Gerichtssaal in der Mitte ist auf eine Weise tot, wie das nur die damals modernste Architektur fertigbrachte. In diesem Saal also, bei dem niemand das Wort Aura einfiele, saßen sich in der Strafsache gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Jan-Karl Raspe, Gudrun Enslin von 1975 an fast 2 Jahre lang Bundesstaatsanwaltschaft und Angeklagte gegenüber. Vorne die Verteidiger, in der Mitte die Angeklagten, dahinter für alle Fälle bereit, Polizisten. Hier war es, wo Ulrike Meinhof am 41. Verhandlungstag davon sprach, dass der Gefangene in der Isolation zu einer Gesinnungsänderung nur durch Verrat gelangen könne. Genau das sei Folter. Der Richter Prinzing entzog ihr das Wort. Folter gab es in der Bundesrepublik nicht. 7 Monate später erhängte sie sich. Winklers Text spaziert durch bundesrepublikanische Erinnerungen, beschwört noch einmal die Atmosphäre der 192 Verhandlungstage herauf, lässt die Angeklagten von damals in Worten und Gesten noch einmal lebendig werden und er zitiert den heute 90-jährigen Otto Schily, der damals zum Star wurde. Sie sollen das ruhig abreißen, das Gebäude hat sowieso keinen guten Geist und architektonisch ist es scheußlich. Geistreich, aber nicht weniger scheußlich, die Beobachtung, die Alexei Tichomirow in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung macht. Es geht um den Aufstieg einer neuen sozialen Figur in Russland. Tichomirow schreibt: Während Männer in den Tod geschickt werden, gewinnt die soziale Figur der Kriegerwitwe an Kontur, als reproduktive politische und moralische Ressource für Putins militärische Pläne. Wie sich sowas pushen lässt? Als eines von vielen Beispielen verweist Tichomirow auf Ekaterina Kolotowkina, Ehefrau des Armeegenerals Andrei Kolotowkin und Initiatorin des Fotoprojekts Ehefrauen von Helden, das inzwischen, so der Autor, das ganze Land erobert hat. Ehefrauen und Witwen lassen sich in Uniform mit den militärischen Auszeichnungen ihrer teils aktiven, teils gefallenen Ehemänner ablichten. Im ganzen Land werden solche Bilder auf den zentralen Plätzen der Städte ausgestellt. Daneben würden von Vereinigungen wie der Telegram-Gruppe Soldatenwitwen Russlands munter richtige von falschen Frauen unterschieden, wobei richtige diejenigen seien, die, Zitat, ihre Männer nicht hinter ihren Röcken versteckten, sondern bereit seien, alles für den großen Sieg zu tun. Von der Frau im Krieg zum Mann als Genie, Picasso. Am kommenden Samstag jährt sich der Todestag des Künstlers zum 50. Mal, erinnert uns der Berliner Tagesspiegel. Zahlreiche Sonderausstellungen weltweit widmen sich dem Erbe des Malers und Bildhauers, 16 allein in Spanien. Was das mit MeToo oder Picassos Frauenbild zu tun haben soll, lesen Sie bitte selbst. Wir aber, wo wir schon beim gemütlichen Teil dieser Presseschau angekommen sind, wechseln hinüber zur NZZ, in der sich Roman Bucheli unter der Überschrift »Alles ist wahr, aber nichts richtig« hochgradig beglückt zeigt von den Frankfurter Poetikvorlesungen Judith Herrmanns, die nun auch in gedruckter Form vorliegen, wunderbar geschrieben. Und wo wir gerade bei klugen Gedanken und Poesie sind, nochmal zurück zu Willi Winklers Text über den Abriss jenes Gebäudes, in dem der RAF vor Jahren der Prozess gemacht wurde, zurück also nach Stammheim. Wenigstens ein Jahr soll der Abriss beanspruchen, schreibt Winkler. Schließlich sind nicht nur Schadstoffe zu entsorgen, es ist doch der Brutschutz der Vögel zu beachten. Ein bisschen unmenschlich ist es schon, dass man ihnen das Gemäuer wegnimmt, indem sie sich ohne ästhetische oder politische Bedenken niedergelassen haben.
Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.